Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Worum Podcast, Folge 19, und ich bin immer noch komplett von den Socken. Der Deadline Day ist durch. Wir haben unterm Strich einen Leistungsträger verloren, fast einen zweiten. Und, oh Freude, oh Wunder, keinen einzigen weiteren Spieler dazu bekommen. Außer Thomas Kuhlmann. Hallo mein Freund, wie geht's dir?
Hallo. Ja, Schuhe habe ich mit. Frank Baumann hat es schön zusammengefasst. Der Werder ist immer für Überraschungen gut. Diesmal die Überraschung, es gibt keine.
Ja, genau. Die Tasche habe ich noch im Kofferraum.
Ja, fühlt sich an wie Weihnachten bei mir zu Hause, als ich ein kleines Kind war. Man freut sich, aber das Paket ist leer, Jan. Was ist da denn los gewesen? Also Deadline Day war wirklich Dead End.
Ja, Dead End Day. Ich habe wirklich, also habe mich immer noch nicht richtig wieder beruhigt. Da ist mir gestern mehrfach der Hut hochgegangen. Vielleicht auch ein bisschen aus Enttäuschung, aber in erster Linie in wirklich absolutem Unverständnis und ich muss auch sagen, in ziemlicher Fanwut auf die sportliche Leitung, von der ich mich gelinde gesagt, rein was die öffentlichen Darstellungen angeht, ziemlich verarscht fühle. Entschuldigt bitte meine direkte und klare Sprache, aber da habe ich mich als Fan wirklich veräppelt gefühlt und das ist eine Sache, die nehme ich Frank Baumann fernab logischen und Erklärungsversuche für das, was da gestern passiert ist. Die Art und Weise, wie sie es nach außen verkauft haben, das nehme ich ihnen echt übel.
Okay, also es geht eher um die Art und Weise, wie es verkauft wurde. Fassen wir doch nochmal kurz zusammen, ja. Wir können ja eigentlich nicht überrascht und enttäuscht sein, dass Davy zurück zu Ajax geht.
Ja.
War klar, hatten wir ja sogar schon sportlich Verständnis für geäußert, dass das sein Wunsch ist, aus dem Tabellenkeller zurück in die Champions League, in sein Heimatland zu gehen, zu seinem Heimatverein. Ja. Okay. Ja, hat sich ein bisschen hingezogen. Auch da haben wir schon gesagt, Baumann vielleicht, da kann er pokern. Ajax braucht Spieler. Das Ding ist aufgegangen. Ja, wenn ich das richtig weiß, 14, 15 Millionen im besten Fall können wir da erlösen.
Genau.
Damit haben wir das den Einkaufspreis wieder drin.
Ja, und auch wie er es verkauft. Ne? Also Davy hat ja sowohl sich von den Werder-Fans verabschiedet bei Werder TV mit ganz wirklich ehrlichen, warmen Worten, was ich total cool fand. Und man hat halt auch gesehen, die Vorstellungsvideos von Ajax, wo er halt irgendwie strahlt über beide Ohren, wie so ein Honigkuchen fährt und so nach dem Motto, endlich wieder zu Hause. Ey, ganz ehrlich, das verstehe ich, das ist in Ordnung. Wir haben in etwa die Kohle wieder rausbekommen, die wir damals für ihn bezahlt haben. Er hat 2 Jahre seine Knochen für uns hingehalten. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Aber was daraus halt wird, ne?
Aber soweit erstmal, das haben wir auf der Plusseite, ja?
Ja.
Milot Rashica, ja, gefühlt seit 6,5 Jahren deutete sich sein Weggang an. Ja, nach Leipzig, Aston Villa, nach Italien und so weiter. Am Ende war es dann fast Leverkusen.
Ja.
Was laut Baumann erst gestern aufkam, aber dann am Ende nicht geklappt hat. Das heißt, Milot bleibt mindestens bis zum Winter erstmal bei uns.
Richtig.
An sich ja jetzt auch keine Katastrophennachricht, weil ja Geld durch Klasen da ist.
Ja, man muss halt eben, dann finde ich auch, also rein, wenn man rein sportlich drauf guckt, muss man ja sogar fast froh sein, dass sie Milot nicht auch noch abgegeben haben. Ja, weil sie ja wirklich einfach dann auch niemanden mehr dazugeholt haben. Stell dir mal vor, sie verkaufen zwei der wichtigsten Spieler. Das waren unsere besten Scorer letztes Jahr. Ja, Davy in der Summe Torvorlagen und Tore und Rashica waren Nummer 1 und Nummer 2 unseres Teams. Die gibst du ab und holst keinen Ersatz. Das ist für mich also schwer erklärbar.
Ich wollte ja jetzt so langsam dahin führen, damit du auch, damit ich nicht gleich den Pfleger rufen muss da bei dir, der dir den Puls misst.
Zu spät!
Wir machen das so ein bisschen psychologisch.
Gruppentherapie.
Erstmal die positiven Sachen betonen. Ja, Melanie, das hast du schon ganz gut angefangen, deinen Namen zu schreiben, fast richtig, aber so dachte ich.
Mach du dich lustig, mein Freund. Mach dich nur lustig.
Mach ich gar nicht. Meine Tränen kannst du jetzt auch gar nicht sehen. Aber So, pass auf. Frage. Ja. Davy weg, mit Milot die Verhandlung vermutlich bis 17.59 Uhr mit Bayer Leverkusen, da ging es ja sogar noch um eine Leihe, ist dann gescheitert. Wenn Leverkusen zugegriffen hätte, hätte Werder doch beide abgegeben.
Ja, genau. Genau, deswegen sage ich, unter rein sportlichen Gesichtspunkten muss man ja fast froh sein, dass der Deal mit Milot nicht geklappt hat. Weil man jetzt wenigstens Milot als einen Hoffnungsträger oder ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen mit 24 Jahren von einem gestandenen Spieler zu sprechen, ist ja auch eigentlich Quatsch. Aber wenigstens ein Spieler, bei dem man noch wenigstens die Fantasie hat, dass der in der Crunch-Time irgendwie mal vorweg geht und mit ein, zwei Geistesblitzen Spiele für uns entscheidet.
Ja. Sprechen wir offen zueinander, für uns ist er ein Hoffnungsträger.
Ja, also da jetzt umso mehr.
Ohne Frage. Also Milot bleibt. Ich denke, das hat auch vielleicht damit zu tun, dass Jojo Eggestein noch verliehen wird nach Österreich.
Genau. Der spielt jetzt Europa League.
Als einziger. Ja, genau. Und auch ein paar andere Nachwuchsspieler, Straudi und so weiter, genau. Wurden auch noch. Soweit alles okay.
Ja.
Und jetzt kommst du, mein Freund.
Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie Werder das Ding verkauft, jetzt auch die letzten Wochen, ist für mich einfach schwer zu verstehen, schwer zu ertragen, muss ich auch sagen. Das hat mit Sicherheit auch ganz viel mit der Diskrepanz zwischen aufgebauter Hoffnung, die auf Interviewaussagen noch und nöcher seitens der Verantwortlichen fußte, und dann der letzten Endes eingetretenen Realität, hängt das sicherlich miteinander zusammen. Aber ich kann einfach nicht verstehen, warum die sportliche Leitung schon seit Wochen erzählt, wir haben jetzt mit Şahin, mit Bargfrede, mit Vogt drei defensive Mittelfeldspieler verloren. Und jetzt haben wir endlich die Chance, auf der Position mal was zu machen. Und wir sind fest entschlossen, im defensiven Mittelfeld nachzurüsten. Sie holen Eras.
Bedingung war ja immer, wenn Geld reinkommt. Ja, und das war ja der Fall.
Ja.
Mit Davy. Ja. Umso unverständlicher jetzt praktisch die Erkenntnis, dass da keiner mehr kommt.
Ja, also das kann ich jetzt, deswegen in der Tat dann eine Sache, wo ich mich dann in Sachen Kritik an der sportlichen Führung letzten Endes wirklich nur darauf zurückfallen lassen kann, dass ich sage, die Art und Weise, wie sie es mir verkaufen, ist einfach ein Unding. Ja, es liegt aber einfach daran, dass ich letzten Endes ja nicht genau weiß, was passiert. Aber ich kann dir de facto sagen, wie es auf mich als Fan wirkt. Und es ist so, dass genau das, was du gerade gesagt hast, ja, sie sagen, sie brauchen Kohle, um auf dem Transfermarkt nochmal aktiv zu werden. Ja, aber der Deal mit Davy, der zeichnete sich die letzten Tage ab. Ja, und
das
Baumann
meinte
hat,
ich, ja.
Genau. Und Baumann hat sich vor einigen Tagen schon so geäußert, das sieht alles danach aus. Außerdem erzählt Baumann seit 3, 4, 5 Wochen, die Wahrscheinlichkeit, dass Milot geht, ist größer, als dass er bei uns bleibt. Ja?
Ja.
Das sind zwei Fakten, die für sich stehend bei mir die Schlussfolgerung zulassen, okay, letzten Endes sind sie vorbereitet, ja, sobald die Kohle reinkommt, können sie agieren. Hinzu kommt, dass Clemens Fritz erst vor ein paar Tagen noch in einem Interview gesagt hat, wir haben eine Liste, sobald wir agieren können, müssen wir nur noch loslegen. Und jetzt stehen sie da mit Hose runter, ja. Und Baumann stellt sich halt jetzt hin und sagt, wir haben das schon relativ, wir haben das jetzt in den letzten Tagen nochmal besprochen und wir haben uns entschieden, wir ziehen das jetzt so durch. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich sage, okay, da kann ich es einfach nicht zu 100% einschätzen. Er begründet das ja damit, dass eben der finanzielle Druck und die Zwänge jetzt dann irgendwie die letzten Wochen doch deutlich größer geworden sind, als sie es eigentlich angenommen haben. Okay, ja. Aber dann sollen sie doch bitte aufhören, mir irgendwie über Wochen auf Pressekonferenzen zu erzählen, dass sie auf jeden Fall noch agieren wollen. Und selbst wenn keine Verkäufe reinkommen, dann gäbe es, Zitat, dann gäbe es andere, dann müsste man sich andere Möglichkeiten der Finanzierung überlegen. Ja? Weil letzten Endes muss mir das jemand ernsthaft beantworten. Sie machen jetzt eine Wette auf die Zukunft und das ist wirklich ein Wabankspiel. Ja? Wir steigen mit dem Kader, den wir hatten, letztes Jahr um ein Haar ab. Und jetzt stellen sie sich hin und sagen, ey, weißt du was, wir vertrauen den jungen Spielern, die wir haben, wir geben zwei wirklich wichtige Spieler aus unserem Kader, geben wir weg. Und jetzt hoffen wir darauf, und jetzt müssen wir diese Spieler entwickeln und jetzt hoffen wir darauf, dass die eben in die Bresche springen und den Karren aus dem Dreck ziehen. Klar, kann man machen. Ist für sich genommen in einer fußballromantischen Sicht in meinen Augen auch eine Sache, mit der ich mitgehe. Ja, aber alter Schwede, ist das eine Bankrotterklärung an die Art und Weise, wie du eine Saison planst.
Ja, genau. Und das meine ich nämlich. Und da kann ich halt auch wirklich verstehen. Und da ärgere ich mich selber auch so wahnsinnig drüber. Ja, guck mal, wir sind echt wir sind leidgeprüft, ja, als Fans. So, wir haben jedes Verständnis dafür gehabt, dass da nicht sofort im Sommer mit Millionen um sich geworfen wird, um den dringend benötigten Sechser, den nicht nur die Fans seit Jahren fordern, ja, den auch Experten für nötig halten und der ja sogar von der Vereinsführung angekündigt wurde.
Genau.
Ja, so. Wir haben volles Verständnis dafür immer gehabt, dass das erst geht, wenn Kohle da ist.
Ja.
Sprich, wenn Rashica, wenn Klaassen oder beide oder wie auch immer gekauft werden und dadurch wieder Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten da sind. So, jetzt sind die da.
Ja.
Ne? Und zwar wirklich auch zu einem Termin, der jetzt ja nun, der Deadline-Day, der ist ja nun, der kommt ja jetzt nicht überraschend.
Genau das. Ne? Genau das.
Das Datum steht so lange fest wie Weihnachten.
Ja.
So, genau. Und das ist eben genau das, und ich glaube, das meintest du auch, ja, es geht nicht darum, wenn sie im Sommer gesagt hätten, egal wen wir verkaufen, ja, wir brauchen die Kohle dafür, wir werden leider keinen mehr holen können und setzen deswegen bewusst auf die Jugend. Hätten wir Fans auch gesagt, okay, wird noch ein hartes Jahr, aber glauben wir euch, in Ordnung, ist eine Philosophie, wir stellen uns dahinter, machen wir, ja, wir geben den Spielern Kredit und so weiter.
Genau.
Ja, so. Jetzt aber, nachdem es offenkundig nicht gelungen ist, ein Grujic zu holen oder andere Optionen, von denen Clemens Fritz gesprochen hat, oder eine lange Liste mit Leuten, so, da weißt du doch aber auch schon vor ein paar Wochen, was die an Gehalt kosten.
Genau.
Ja, so, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ach, eigentlich wollten wir eh nicht und
genau das.
Und wir setzen jetzt auf die jungen Spieler und wir sollten jetzt die Fülle und den jungen Spielern jetzt so, das kommt irgendwie, also das ist schräg. Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich daran, wie Spahn meinte im März und so, als er keine Masken hatte, die helfen gar nicht.
Oh Mann, ey.
Ja, und plötzlich, weißt du, so, du kannst jetzt nicht die Jugendphilosophie und die Underdog-Philosophie, wir machen hier mit Freiburg-Style, die kannst du Anfang des Jahres ausgeben.
Ja.
Aber nicht, wenn deine geplanten und versprochenen und angekündigten Transfers, Verstärkungen, in der letzten Minute platzen.
Ja, genau. Und vor allem, ey, weißt du, ganz ehrlich, Anfang der Saison.
Oder bin ich dann zu zickig jetzt?
Nein, bist du überhaupt, du schlägst da ja wirklich, du rennst bei mir offene Türen ein, wie man so schön sagt. Vor Wochen sitzen Baumann und Kohfeldt oben auf dem Podium, ja. Nachdem sie gerade Eras verpflichtet hatten, haben sie, ja, das ist jetzt der erste defensive Mittelfeldspieler, aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein. Der wird noch nicht sofort Bundesliga tauglich sein im Sinne von, dass er alleine auf der Sechs spielen kann. Deswegen ist unser fester Plan, wir holen noch einen gestandenen defensiven Mittelfeldspieler dazu, der und sofort weiterhilft. Und dann halt immer so diese Nachfrage von Journalisten, ja, und habt ihr denn da schon jemanden auf dem Zettel und wisst ihr schon und so? Und dann halt dieses, wirklich auch auf mehreren Pressekonferenzen, dieses verschmitzte Grinsen von Kohfeldt, der dann sagt, naja, ich habe am 5. Oktober habe ich Geburtstag, mal gucken, was für ein Spielergeschenk der Frank mir noch machen kann. Ja? Auch so mit diesem, jetzt warte doch mal ab, wir haben da schon ein paar dicke Fische an der Angel, weißt du? Wo ich mal denke so, ey, ganz ehrlich, und dann bin ich wieder zu 100% bei dir, dann back doch gefälligst ein paar kleinere Brötchen. Echt. Dann verkauft's uns wenigstens von Anfang an. So wie ihr es einschätzt. Nämlich, das wird ein ganz enges Höschen und wir müssen hier auf jeden Fall den Gürtel enger schnallen und gestandener Spieler fürs Mittelfeld dazu holen. Ich meine, letzten Endes, die haben davon gesprochen zu einem Zeitpunkt, wo Davy Klaassens Berater noch gesagt hat, der geht auf gar keinen Fall weg, der will das Jahr, was er hier gespielt hat, nicht so stehen lassen, weißt du?
Ja, genau, aber zu dem Zeitpunkt ging es halt eher um die Rashica-Millionen, ne? Die Leipzig irgendwann mal in Aussicht gestellt hatte. Ja, genau, also wie gesagt, ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, Leute da jedes Wort auf einer Pressekonferenz, da die Leute drauf festzunageln. Ja, weil du weißt das selber, du arbeitest auch, hast auch damit zu tun, du weißt, wie das läuft, die berühmte, können sie ausschließen, das Frage. Klar, irgendwann sagst du dann, er sagt ja auch nicht, wir haben da ein paar Bomben, die haben wir schon so gut wie verpflichtet. Das hat er ja nicht gesagt, aber es sind halt diese klassischen Floskeln, wir beobachten den Markt und wir haben da einige. So bla bla. Ja, ich will das ja gar nicht entschuldigen. Ja, so. Aber genau. Entweder man sagt vorher, und aber ich glaube nicht, dass das von Anfang an der Plan war, sich einfach zu sanieren.
Nee, ja, das glaube ich auch
durch
nicht.
Durch einen teuren. Sondern, wenn man irgendwo von einer Frechheit sprechen kann, dann ist es doch eigentlich erst das, was am Montagabend gesagt wurde, nämlich, dass uns das Scheitern, ja, einen guten Spieler zu verpflichten, einen zumindest halbwegs gleichwertigen Ersatz für Davy zu holen, dass das gescheitert ist, dass uns das jetzt verkauft wird als neue Philosophie.
Ja, genau. Ne?
Ja, dann ja, genau. Irgendwie, ne, dann mit der SC Freiburg Underdog-Gesprächskarte aus der Tasche zu kommen. Ne? Also,
ja, hier,
da ich dachte ich auch, ey, bei aller Liebe, aber
Also Baumann hat sich ja wohl, ich habe es leider noch nicht sehen können, aber er hat sich ja wohl gestern bei Werder dann doch relativ dezidiert zu der gesamten Situation geäußert und so. Aber weißt du, heute früh sehe ich bei Twitter dann wieder ein Zitat aus einem Interview von ihm, das möchte ich einfach einmal kurz vorlesen. Das macht eigentlich relativ deutlich, was mir daran so stinkt. Ja? Er sagte nämlich in einem Interview, das ist veröffentlicht worden von transfermarkt.de, grundsätzlich sind wir ja immer für Überraschungen gut und die Überraschung dieses Mal ist, dass wir keinen Spieler mehr verpflichtet haben.
Ja, alles Gute zum Geburtstag, Flo.
Ja, genau. Exakt genau das. Wo ich mir dann auch denke, weißt du was, okay, aber dann muss ich auch öffentliche Statements von dir einfach generell nicht mehr ernst nehmen, weil da fühle ich mich verarscht. Und weißt du, ich bin ja bei dir, wenn man sagt, man sollte die Worte, die offiziellen auf Pressekonferenzen wählen, die sollte man generell nicht so sehr auf die Goldwaage legen. Kann ich absolut nachvollziehen, gerade wenn man irgendwie auch interviewtechnisch unter Druck gesetzt wird. Geschenk, ne? Aber wenn du nicht müde wirst, es zu betonen und wenn du genau diese öffentliche Darstellung, dieses Kokettieren mit, jetzt warte doch mal ab, vielleicht machen wir noch was Tolles, wenn du das zur PR-Strategie erhebst, ja, und es immer wieder wiederholst, dann musst du dir auch den Vorwurf gefallen lassen oder musst du dir zumindest gefallen lassen, dass du erstens daran gemessen wirst, was du sagst und zweitens, dass du dann halt eben von den Leuten, die mit Herzblut an der Sache hängen, nämlich den Fans, im Zweifelsfall halt eben, dass die sich verarscht fühlen, wenn das nicht eintritt, was du die ganze Zeit in schillernden Farben an die Wand wirfst.
So. Ja, es machte sich auch gestern ja auch sofort im Forum auf Twitter wieder so ein Fatalismus breit, wie nach dem Hertha-Spiel, ne? Wie nach dem ersten Spieltag.
Ja.
Da war ja wirklich, also die Enttäuschung, also die war ja fast spürbar bei den wenigen Twitter-Zeichen, ja. Und auch eine Wut und eine Verrisse, die ich so hier in Hamburg nur von HSV-Fans kenne, muss ich sagen. Was aus der ersten Enttäuschung ja auch verständlich ist. Und so, jetzt hat sich, meintest du ja auch vorhin schon, Baumann-Faden im Forum. War gestern nach 18 Uhr, dachte ich, oh ha, das muss bald zensiert werden.
Was ja die Moderatoren im Forum auch gerade in solchen Phasen der Saison sehr häufig tun müssen, weil da einfach wirklich auch echt viel unter der Gürtellinie dabei ist, meine Fresse.
Keine Frage. So, heute
aber ganz grundsätzlich, ganz kurz
schon
Ja, ganz grundsätzlich, jetzt bei aller Frustration, ich kann das ja auch nachvollziehen, ne, dass man auch gerade dann irgendwie danach anfängt zu keilen. Ich kann allerdings dann auf der anderen Seite auch nichts damit anfangen, dass Leute sich irgendwie das alte Problem mit Social Media halt, weißt du, dass Leute dann unter dem Deckmantel der vermeintlichen Anonymität im Netz sich halt irgendwie zu solchen Scheißsprüchen hinreißen lassen wie keine Ahnung, Baumann mit dem Auto überfahren oder so ein Quatsch, über sowas müssen wir nicht nachdenken, ja, sondern es geht mir wirklich primär, weißt du ja auch, mir geht es da primär darum, dass man sich halt eben dann mal mit den Punkten auseinandersetzt, die man einfach objektiv betrachtet und die einfach dann suboptimal gelaufen sind.
Ja. Mit dem Auto überfahren, was ist denn das? Das ist überhaupt nicht gut für die CO2-Bilanz, so ein Quatsch, ne?
Genau, mit dem Roller, ne?
Nein, aber was müssen wir wieder eine Bieraktion starten, um da noch eine Ablösesumme zu bezahlen? Oder nee,
aber ich glaube, worauf du hinaus wolltest, und da hast du ja auch recht, dass mit jeder Stunde, die weiter ins Land zog, war es dann ja auch so, dass sowohl beispielsweise bei Twitter als auch im Forum der Ton etwas moderater wurde und die Stimmen auch wieder lauter wurden, die dann auch für Verständnis geworben haben, nämlich was sollen sie denn machen, wenn die finanzielle Situation sich wirklich so zugespitzt hat. Und da ausdrücklich nochmal, das sind Sachen, die kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich unterm Strich nicht weiß, was da hinter den Kulissen passiert ist, aber mir geht's halt darum, dass die Außendarstellung der gesamten Situation keine anderen oder keine anderen Schlüsse zulässt, ja. Und wenn es anders gelaufen ist und wenn sie einen bestimmten Weg gehen mussten, weil die Zwänge so groß waren, dann verstehe ich einfach nicht, warum sie das nicht erklären. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ja, also warum sagen sie es denn dann nicht? Wenn es Zwänge gibt, dann sind doch die Fans die Letzten, die sagen, ach, aber trotzdem, du Arsch. Sondern dann sind es diejenigen, ja, verdammt, okay, doof gelaufen, komm, dann haken wir uns jetzt alle ein, tanzen den Wiedener und schaffen den Klassen halt eben ein weiteres Mal wieder über den Zusammenhalt. Aber mich macht es einfach verrückt, dass die sich offensichtlich auch nicht genötigt sehen, das der Öffentlichkeit irgendwie zu erklären.
Ja gut, aber warte mal. Lass uns da nochmal einen Finger reinlegen, ja?
Mhm.
Also, darüber hatten wir ja eben auch schon gesprochen, ja? Wir treuen Fans, ja? Wir wären weiter.
Oh shit.
Oha, warte das. Geile Melodie, ne? Kriege ich ja sonst gar nicht so mit, weil meistens bin ich ja weg. Mein Lieber, hat an der Tür geklingelt, war vermutlich der Paketbote, der einen neuen Sechser gebracht hat, oder?
Nee, fast. Ich hatte mir einen Boxsack bestellt, wo ich mir das Gesicht von Frank Baumann habe draufdrucken lassen.
Ja, sehr gut. Und das kannst du dann weiter kaputt streicheln. Mein Lieber.
Ja, nee, es ist ganz geil, weil man kann das Gesicht austauschen. Also ich habe, wie gesagt, jetzt gerade mir das Foto von Frank Baumann draufgeklebt. Morgen habe ich mich abgeregt, dann irgendwann klebe ich mein eigenes drauf. Mal gucken.
Boxsackfotos, das ist wahrscheinlich, gibt es ja auch bald so Tauschbörsen wie bei Panini, wo man sich immer neuen. Genau, also mein Rummenigge ist kaputt.
Ja, ich brauche einen neuen.
Okay, aber mein Lieber, Spaß beiseite, es geht um eine ernste Sache, nämlich um unseren Verein, um unsere Saison. Wir waren stehen geblieben, ich wollte gerade den Finger in irgendeine Wunde legen.
Ja.
Zum Glück fällt mir auch wieder ein, welche das war. Du hast dich gerade beschwert, warum schenkt man uns nicht reinen Wein ein, um mal eine 70er-Jahre-Formulierung zu nehmen? Warum nicht gleich mit offenen Karten? Warum sagt man uns nicht von Anfang an?
Ne, okay,
das meintest
Boomer.
Du, es ist keine Kohle da, ne? Erwartet nix. Ne? So,
ja, das. Genau.
Du hast nicht den Punkt kritisiert, dass vielleicht wirklich keine Kohle da ist, sondern du hast den Punkt kritisiert, dass das nicht offen kommuniziert wurde.
Ja, dass es nicht offen kommuniziert wurde und dass man dann halt im Gegenteil nicht müde wird zu betonen, man sei sich der Situation bewusst und man werde da noch jemanden holen. Und jetzt mal fernab davon.
Ja, aber ja, fernab nicht. Lass mich noch kurz was dazu sagen.
Ja, okay.
Darf ich?
Ja.
Denn darauf wollte ich hinaus, bevor du wieder eine Pause machen musstest. Da habe ich nämlich Zweifel dran, ob dieser Vorwurf wirklich berechtigt ist. Ja, der Vorwurf nämlich, warum sagt ihr uns nicht gleich, dass nichts geht dieses Jahr? Ich glaube nämlich, dieser Vorwurf ist nicht berechtigt, weil das, glaube ich, nicht von Anfang an der Plan war oder der finanzielle Engpass nicht so von Anfang an klar war, dass sie schon wussten, dass sie eigentlich gar keinen mehr holen und es uns aber trotzdem immer wieder in Aussicht gestellt haben. Das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, dass sie wirklich den Plan hatten, noch einen Sechser zu holen oder einen Davy-Ersatz. So.
Ja, na klar.
So, dass sie aber das nicht auf die Reihe gekriegt haben, spricht ja auch dafür, diese ganze Grujic-Geschichte, den wir jetzt, glaube ich, zum vierten Mal gefühlt nicht bekommen haben. So, und dass das gescheitert ist und dass sie keinen bezahlbaren, guten Spieler so kurzfristig verpflichten konnten, obwohl sie wussten, dass da mindestens 10 Millionen zur Verfügung stehen, theoretisch. So.
Ja, naja,
ich glaube, der Vorwurf, ganz kurz, ich glaube, der Vorwurf müsste sich eigentlich viel eher darauf richten, dass sie uns jetzt versuchen zu erzählen, dass ihr Scheitern ein Plan war. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber das, ja, aber das, also das, ich finde, das, es ignoriert halt zwei ganz wesentliche Aspekte, ja. Der eine Aspekt ist die Argumentation, die führen ja auch andere noch viel ausführlicher, ja, dass sie sagen, aber das ist ja auch gewissen Zwängen geschuldet und so, ja. Diese Argumentation hört sich für mich immer so an, als wenn Florian Kohfeldt oder Frank Baumann und Florian Kohfeldt aus einem, von einem sehr komfortablen Standpunkt aus argumentieren, sportlich gesehen. Nämlich, wir haben keinen Druck, wir würden ganz gerne noch einen dazuholen, der uns wirklich stärker macht, aber das machen wir wirklich nur, wenn es Sinn macht.
Und okay? Wenn Geld da ist.
Ja, gut, okay, aber diese, aber die, also, aber die Voraussetzung wäre ja jetzt dann da gewesen, wenn sie wirklich,
ja,
gesetzt
ja.
den Fall, sie waren wirklich so gut vorbereitet, wie sie gesagt haben, ja. Aber das ignoriert ja eine Sache komplett, nämlich die sportliche Entwicklung dieses Kaders, ja.
Ja.
Und die sportliche Entwicklung dieses Kaders ist in meinen Augen gerade im Mittelfeld, gerade mit Blick auf die Defensive, kontinuierlich bergab gegangen.
Richtig.
Und darauf musst du doch in irgendeiner Form reagieren.
Ja, genau, aber ich würde denen gar nicht vorwerfen, dass sie das nicht erkannt haben. Das glaube ich schon. Und so haben sie ja auch gesagt. Und haben wir uns ja eben drüber beschwert, dass sie groß angekündigt haben, da machen wir noch was, wir haben eine Liste. Ich glaube, das haben die schon erkannt. Ja, das war das, was ich meinte. Meine Kritik und meine Enttäuschung richtet sich eher daran, wie sie uns jetzt versuchen, das zu verkaufen, dass sie es nicht hingekriegt haben. Da
ja,
komme ich mir verarscht vor. Ich glaube nicht, dass von Anfang an klar war, dass sie eh kein Geld haben. Und das wussten wir alles, ja. Und natürlich haben andere Vereine, die jetzt nicht wie Hertha ein Finanzier im Rücken haben oder wie Bayern nochmal schnell drei Spieler holen. Aber wenn du dich, guck mal, selbst Mannschaften wie Gladbach und so haben niemanden mehr geholt, ja, klar, der Kader war von vornherein besser, aber auch mit der Begründung, ey, keine Kohle. In Ordnung, aber sie haben es von Anfang an gesagt. Ja?
Ja, das ist doch auch ein dynamischer Prozess gewesen. Ja, natürlich, dem trage ich auch Rechnung. Das ist für mich absolut, das ist genau der Punkt, wo ich sage, da habe ich nicht genügend Einsicht, um wirklich zu sagen, das habt ihr falsch gemacht. Sondern ich kann meine Frustration, die ja zugegebenermaßen auch ein sehr subjektiver Teil ist, aber die kann ich nur darauf aufhängen, wie ich mich als Fan fühle.
Ja.
Und ich fühle mich verarscht, basierend auf dem, was mir die letzten Wochen von den Verantwortlichen erzählt worden ist. Und ich würde für mich,
das geht mir auch so,
beanspruchen, ich würde für mich beanspruchen, dass ich da kein Polemiker bin und auf die Kacke haue, einfach nur, weil es nicht so läuft, wie ich will.
Im Auto überfahren.
Ja, genau. Sondern ich versuche halt da schon, Gott.
Das ist schon klar.
Einen fairen Maßstab anzulegen.
Nee, man kann und, ja auch ohne Polemik ziemlich enttäuscht sein zu Recht. Ja? Das ist ja, das
ja, genau,
spricht einem ja keiner ab. Aber das Versagen, und ich sehe da, und ich traue mir da kein Urteil zu, und so, ich hau's jetzt raus, ja. Das Bewusstsein und die To-Do-Liste, was nötig ist, um unseren Kader sicher in der Klasse zu halten und vielleicht sogar noch zu verbessern und die Baustellen zu schließen im Mittelfeld, ja, das war die ganze Zeit da. Ja, da, ja, das würde ich nicht in Abrede stellen.
Doch, ja? Ich ja, doch.
Weißt du, was ich in Abrede, weißt du, was mein Problem, weswegen ich sauer bin, ist, ich glaube, dass das Versagen war gestern am Deadline-Day. Sie haben es nicht geschafft, ihre eigenen Vorstellungen, ihre Ankündigungen und Pläne und Versprechen, ja, und sportliche Notwendigkeiten, nämlich das Mittelfeld zu verbessern. Schon ohne einen Davy-Abgang war das nötig.
Ja,
mit dem Davy-Abgang noch viel dringender. Und
genau,
es wäre Geld da gewesen. Und sie haben nicht nur einen Tag, mit Sicherheit auch noch Sonntag und Samstag und auch schon Freitag Zeit gehabt, ja, einen adäquaten Ersatzmann zu organisieren, zu verpflichten und haben es nicht auf die Kette gekriegt. So, und dann erst wurde ich sauer. Erst danach, als es dann hieß, ja, das war nicht irgendwie, wir haben es nicht hingekriegt, ja, oder wir haben da selber und da müssen wir uns auch selber, haben wir nicht so, nee, da sagen sie, und da in dem Moment dann zu sagen, ja, ist ja Corona, ne, ist ja kein Geld und außerdem, wir wollen ja mit Jugendspielern, da denke ich wirklich, Leute, jetzt glaubt euch das auch keiner mehr. Anfang der Saison, wenn man das als Marschroute ausgibt, in Ordnung, meinten wir eben ja auch schon, hätten wir runtergeschluckt. Ja? Aber das gestern Abend zu sagen, ja, da muss ich wirklich, also das ist wirklich wie, ich habe keine Masken, aber deswegen helfen Masken ja auch gar nicht. Weißt
ja,
du?
Aber weißt du,
das finde ich scheiße.
Ich habe in dem Kontext zum Beispiel auch gestern von vielen Leuten gelesen, nachdem jetzt alle, rückblickend ist die Kritik immer einfach, ja, weil es dann unterm Strich nicht geklappt hat, aber das trägt ja diesem dynamischen Prozess überhaupt nicht Rechnung. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn unterm Strich dieses Ergebnis steht, ja, in einer Situation, in die du dich, im, also müssen wir ja auch mal ganz klar sagen, in der du dich im Prinzip seit 10-12 Monaten befindest, nämlich die Bestandsaufnahme, dass du auf einer ganz wesentlichen Schlüsselposition, nämlich dem defensiven Mittelfeld beispielsweise, sowas von ungenügend besetzt bist mit einem dauerverletzten Barkfrede, mit einem über dem Zenit hinausgeschossenen Sahin und mit einem Kevin Vogt, der einfach als jemand, der erst in der Winterpause gekommen ist, gar nicht diese Bindung haben kann in das Team, wie es wahrscheinlich notwendig gewesen wäre, um wirklich etwas, sich etwas solider noch rauszuziehen aus der Nummer. Dann gehst du in den Sommer und verlierst auch noch 3 Spiele auf dieser Position. Ja. Und da sage ich einfach selbst, und ich meine, das ist ja auch keine Überraschung, dass du finanziell diesen Sommer ein wirkliches Problem hast nach Corona. Ja,
ja, darüber
aber dann muss ich doch
keine Frage.
Nein, aber deswegen will ich gerade sagen, aber dann musst du dich doch adäquater vorbereiten auf die Situation. Du kannst doch nicht in das Transferfenster gehen mit dem Pokerface zu sagen, ach weißt du, ich habe die letzten Jahre am Deadline Day auch immer noch einen großen Fisch an Land gezogen, das wird mir dieses Mal schon wieder gewinnen. Und jetzt stehst du da.
Ja, aber das so, ist das, genau, ne? Aber da meinen wir genau das Gleiche, ja. Ne? Weil das Bewusstsein, dass da Handlungsbedarf ist, das will ich denen überhaupt nicht absprechen. Das wussten die und deswegen haben sie es auch immer wieder in Pressekonferenzen gesagt. Ja. Und wir haben es denen ja auch abgenommen. Und das nehme ich denen bis heute ab, dass sie den Plan hatten, da jemanden zu holen. Ne? Und nach dem Davy-Abgang nochmal umso mehr. Und das Geld war da, dass die das vorhatten. Dafür spricht ja auch dieser das erneute Abblitzen bei Grujic zum Beispiel. Ja? Dass sie das vorhatten, daran zweifle ich nicht. Die haben uns ja keine Scheiße erzählt. Was mich stört ist, also Scheiße erzählt, Entschuldigung, in Anführungszeichen Scheiße erzählt. Ich sag das in meiner Rolle als Kunstfigur, als Satiriker. Nein, aber Scheiße erzählt haben sie uns dann gestern Abend, als es dann hieß, ja, das war ja, ne, wir hatten ja eh kein Geld und wir setzen ja auf die Jugend. Also das ist Bullshit, weil die Wahrheit ist, wir haben es nicht auf die Kette gekriegt, jemanden zu holen, nicht mal zur Leihe.
Okay, also sagen wir, ich würde es jetzt einmal für mich folgendermaßen resümieren, beziehe ich jetzt ausdrücklich nur auf mich, ja, all das, woran ich mich jetzt auch gestern seit 18 Uhr und auch davor schon so ein bisschen hochgezogen habe, ist zugegebenermaßen sehr viel Fanenttäuschung. Aber unterm Strich kann man, denke ich, auf jeden Fall eines festhalten und das ist, in der Außendarstellung ist das einfach wirklich eine Katastrophe. Richtig. Also die Art und Weise, wie sie es nach außen hin verkaufen, wow, also wirklich wow. Und da sage ich jetzt dann ganz bewusst, okay, natürlich kann das gut sein, dass eben dann auch sich Zwänge ergeben haben, die ich als Außenstehender überhaupt nicht beurteilen kann.
Ja,
aber die Art und Weise, wie es nach außen hin wirkt und dass der Verein nicht in der Lage ist, das in irgendeiner Form abzuräumen, da sage ich einfach, ey, entweder ihr habt es wirklich komplett verkackt oder ihr kriegt es einfach wirklich nicht vernünftig kommuniziert.
So, und da muss ich wirklich sagen, all diese Zwänge, ja, sind erkennbar, nachvollziehbar und bekannt. Ja? Diese ganze Corona-Kacke trifft aber alle gleichermaßen. Ja? Und mein Fazit, die haben es einfach verkackt. Ja. Tut mir leid. Die haben es verkackt und versuchen das jetzt in der Kommunikation, in der Außendarstellung mit der PR-Abteilung irgendwie noch positiv zu verkaufen, von wegen, das ist jetzt, wir setzen auf Jugend und so. Und das stört mich, ja. Wir sind doch nicht so eine PR-Floskel-Kack, ne, Marke, die jetzt irgendwie noch meint, da das jetzt noch ins Positive zu drehen, dass man ja, Corona, die Zwänge und wir setzen auf die Jugend und wer sagt denn was? So, also da kommt sich wirklich dann, glaube ich, wirklich jeder Fan verarscht vor. Ja?
Ja, und es ist halt einfach auch mit der krasseste Gegensatz, den du nach dem Deadline Day setzen kannst im Verhältnis zu dem, was du vorher erzählt hast.
Exakt. Was bedeutet das jetzt, um mal jetzt aus dem Mods-Modus rauszukommen? Was erwartest du, was bedeutet das deiner Ansicht nach für die weitere Saison? Die Kommentare und Bewertungen von Experten, Journalisten sind eindeutig, gehen alle in eine Richtung. Wir sparen uns in die zweite Liga, Katastrophe, so die Saison ist gelaufen. Okay. Siehst du das auch so?
Nee, ich würde schon versuchen, wenigstens da einen differenzierteren Blick drauf zu werfen.
Ja,
eine Sache habe ich heute am Anfang schon, relativ am Anfang gesagt, es ist eine Wette auf die Zukunft. Und das ist, glaube ich, eine Wette mit einem sehr hohen Einsatz, den du jetzt fährst, weil ich bin fest davon überzeugt, dass du im Grundsatz vom, ich sag jetzt mal, von der Leistungsfähigkeit, vom Potenzial, den der Kader hat, ja, kannst du das, glaube ich, packen.
Der Kader jetzt ohne Davy.
Genau. Ich glaube in der Tat, dass du, wenn alles optimal läuft, ja, kannst du den Verlust von Davy auffangen, sportlich. Das glaube ich wirklich. Weil ich glaube, du hast einfach, zumindest jetzt rein für die Position, hast du noch ein paar Spieler im Kader, die so andeutungsweise haben durchblitzen lassen, was sie können. Dazu zähle ich Romano Schmid, auch wenn er bislang wenig Sonne gesehen hat, ja. Aber dazu zähle ich halt auch so Leute wie Möwald oder wie Woltemade oder so.
Naja,
aber
der,
das sind halt alles.
Der Einzige, der es bisher schon ansatzweise gezeigt hat, dass er das vielleicht irgendwann mal könnte, ist aber ein Bomb.
Ja, gut, der hat jetzt zwei sehr, sehr gute Spiele hintereinander gemacht, aber das meine ich, weißt du. Du hast halt relativ viele junge Spieler, das ist, passt ja auch genau in den Erklärungsversuch, den sie jetzt fahren. Aber das ist halt wirklich mit allen Unwägbarkeiten etwas, wo du dich darauf verlässt, dass es optimal läuft. Das zu tun nach einer Saison, die in allen Belangen Worst-Case-mäßig gelaufen ist, ja, ist das einfach, also das ist für mich wirklich, es wirkt für mich wirklich sehr, sehr verzweifelt. Und ey, ich bin der Letzte, der sich nicht wie ein kleines Kind freut, wenn die jungen Typen, die ich allesamt echt spannend und interessant finde, wenn die im Rahmen ihrer Möglichkeiten dieses Jahr die Wurst vom Teller ziehen, ja, ne, freue ich mir den Arsch ab. Aber der Gedanke daran, dass du diese jungen Leute, die eigentlich viel Potenzial haben und das könntest du bestmöglich entfalten, wenn du so in so einer Schutzatmosphäre von einem gut positionierten Mittelklasse-Club optimal fahren könntest, dass die sich wirklich gut entwickeln. Stattdessen lädst du denen jetzt unverhältnismäßig viel Last auf die Schultern, indem du ihnen sagst, ach übrigens, wir haben keine anderen als euch und wir haben letztes Jahr schon mit gestandenen Profis gegen den Abstieg gespielt. Now it's your turn.
Ja.
Und da habe ich einfach Schiss vor.
Vor allem, nachdem ja eine Erkenntnis aus dem Katastrophenjahr jetzt war, was sie gesagt haben, ein großes Versäumnis sei gewesen, dass sie den Kruse-Abgang nicht kompensiert haben, weil sie dachten, wir legen das Geld mal zurück lieber, wir fangen das schon irgendwie im Kader auf. Und dann fehlte nämlich so eine Leuchtturmfigur in der Mannschaft. Und das hat man dann halt auch, ne, war ein Grund für ein Jahr Abstiegskampf.
Ja,
so.
Genau.
Und jetzt machst du das Gleiche nochmal. Ja, du reißt wieder eine tragende Säule mit Klaasen aus der Mannschaft raus.
Ja.
Ne? Und natürlich wünscht man sich, und ich glaube auch, dass der Mbom zum Beispiel, dass das ein guter Bundesligaspieler werden kann. Die Ansätze super. Aber so ein Spieler entwickelt sich doch an der Seite von gestandenen Profis.
Genau, exakt genau das.
So ein Spieler wird doch besser, wenn er ein Jahr neben Davy Klaasen spielt.
Genau.
Der wird doch nicht besser, wenn er ein Jahr neben Romano Schmid spielt.
Ja, genau.
So, der muss doch selber, die sind doch selber beide mit sich selber beschäftigt, ja, in ihren ersten Spielen. Die können doch noch keine Verantwortung übernehmen. Die können doch auch nicht wie ein Klaasen, der ja, selbst wenn er für seine Verhältnisse schlecht gespielt hat, immer noch solide war, ja,
ja.
Der immer praktisch ein tragendes Element dieses ganzen Konstrukts war. Wenn du das man kann doch nicht erwarten, selbst ein Maxi Eggestein, haben wir doch gesehen letztes Jahr, auch noch ein relativ junger Spieler, großes Potenzial und so weiter, aber dass der auch Formschwankungen ohne Ende hat. Ne?
Ja, und der hat ja auch schon massiv unter dem Weggang von Kruse gelitten, weil ihm dann einfach einer vorne drin fehlte, mit dem er immer Fußball spielen konnte.
Trotzdem glaubst du, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben? Dass die Qualität gut genug ist? Das ist ja, ja, im Prinzip das, was Baumann auch sagt.
Ja, genau. Also ich glaube, dass du, aber nochmal mit der Einschränkung, wenn es optimal läuft, dass die das packen. Aber wenn es optimal läuft, ist halt eine Sache, die in Bezug auf Werder auch gefühlt in den letzten 10 Jahren irgendwie in keiner einzigen Saison zutraf. Mal jetzt in Klammern die Saison vor 2 Jahren, ja, wo wir noch an der Europa League geschnuppert haben. Mhm. Da lief es optimal. Aber das meine ich halt damit, weißt du, das ist eine Wette auf die Zukunft mit einem irre hohen Einsatz. Was? Und ein Gedanke noch, mhm. Einen Aspekt haben wir ja noch gar nicht bedacht, das war ja auch das, was Baumann gestern sagte. Baumann sagte gestern, mit dem Verkauf von Davy Klaassen haben wir jetzt glücklicherweise die Kaufverpflichtungen bedienen können, ja. Bittencourt und Toprak. Ja. Aber da sind ja die 30 Millionen Verlust aus den beiden Spielzeiten letzte Saison, diese Saison sind da noch gar nicht mit drin. Ja, und dann hätten wir uns auch noch gewünscht, dass du noch Spieler dazu holst. Also, dass der finanzielle Druck immens war und dass sie da nur wenig Spielraum hatten, erschließt sich mir. Ja, das erschließt sich mir wirklich. Ja. Deswegen auch da nochmal ganz explizit.
Trotzdem, ne? Das ist halt klar, ne? Aber wenn du, ich mache nochmal so einen Corona-Vergleich, ne? Wenn du seit 15 Jahren die Gesundheitsämter kaputt sparst, musst du dich nicht wundern, wenn eine Krise ist, dass da nicht genug Leute sitzen und ne, dass die mit Zettel und Stift da durch die Gegend laufen. Ne? Und dadurch bist du natürlich länger in der Krise. Logisch. Ja,
so. Der gesamte Vorstand von Schalke 04 hat ihren Beitrag mit Gefällt mir markiert.
Oh, darauf ein schönes Kotelett. Ein schönes, billiges Kotelett. Was sagen die Fans im Forum mit Hinblick auf die Saison? Was erwarten die?
Ich habe hier einen Kommentar gelesen, also muss man zugeben, ne, gerade auch im Faden von Frank Baumann, da ist vieles, was auch körperlich wehtut in der Art und Weise, wie das formuliert ist. Aber ich habe hier einen Beitrag gefunden, der ist von heute früh, sprich, da ist dann schon ein bisschen Gras über die Sache gewachsen, vielleicht nicht, aber ein bisschen mehr Ruhe.
Gras über die Sache geraucht.
Genau. Der User mental nicht fit schreibt, wenn man im Nachhinein aber sieht, dass man wohl finanziell komplett mit dem Rücken zur Wand stand und vielleicht Spieler wie Leminar, mit denen ja verhandelt wurde, möglich gewesen wären, hätte man das vielleicht doch tun sollen. Die Aussagen, man müsse auch Klaassen nicht abgeben, die Saison wäre finanziell gesichert, waren wohl nur Poker. Und am Ende hat man sich wieder mal komplett verzockt. Also der schlägt ja schon so ein bisschen auch in die Kerbe, die wir schon ausgescharrt haben irgendwie, ne?
Und er nimmt mir die Peinlichkeit ab, wieder einen Leminarwitz zu machen. Das hat er jetzt erledigt.
Frage. Tut trotzdem weh.
Klingt es aber nicht auch ein bisschen so, als würde vielleicht dieser fehlende Transfer in der Winterpause nachgeholt werden?
Ich glaube, das steht in den Sternen. Sie werden das sicherlich nochmal in die Hand nehmen. Und ich sage dir auch ganz bewusst, sie werden sicherlich auch nochmal den Rashica-Transfer in die Hand nehmen im Winter, um dann zu gucken, wie sie es noch nachbessern können. Aber du weißt, das kann schon zu spät sein. Wir haben es letzten Winter bei uns gesehen.
Ja, hast du recht. In unserer letzten Ausgabe haben wir uns noch lustig gemacht über Dieter Bodensky.
Ja.
Der nämlich vor einer Woche schon genau das ja schrieb in einem Gastkommentar, wo er meinte, jo, wenn wir beide abgeben, Milot und Davy, also bis zur Winterpause kommen wir doch locker durch, ne? Dann kann man immer noch nach. Da haben wir noch gesagt, ja genau, ne, Budde, genau. Jetzt kommt es aber genauso, ja. Und vielleicht klappt es ja auch wirklich. Ich würde zumindest, um jetzt nicht schon alles abzuschreiben, ich würde zumindest nicht ausschließen, dass sich Baumann schon bewusst ist, dass da in der Winterpause dann vielleicht noch nachgebessert werden muss. Und vielleicht zaubert er dann ja doch noch jemanden aus dem Hut, wo wir dann sagen, okay, hat sich vielleicht gelohnt, die 2 Monate noch zu warten. Dann dafür haben wir einen guten Spieler statt Kevin Stöger oder so. Der ja übrigens vertragslos ist, den wir ja noch jederzeit holen könnten, theoretisch.
Ja, der genau ja aber angeblich schon in Mainz gesehen wurde und Baumann ja explizit gesagt hat, wir holen keinen mehr, auch keine Vertragslosen mehr. Weil sonst würde ich mir auch noch Hoffnung auf Mario Götze machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, dem kann ich jetzt dann wohl auch absagen.
Ja, ja, kannst du.
Mein Freund, wir haben Fußball gespielt letztes Wochenende gegen Arminia Bielefeld.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne, und jetzt, wir hören uns an wie Schalke-Fans, dabei hört ihr gerade die Fans des Tabellensiebten?
Ja.
Haben auch lange nicht mehr sagen können, ne?
Das sind wir. Ich möchte nie wieder mit einem Schalke-Fan verglichen werden.
Ja, nee, würde ich auch niemals tun, weißt du doch.
Okay, wir sind Siebter durch einen, ja, ich sag mal in Anführungszeichen souveränen 0-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Alter, war das glücklich.
Ja, es gab nicht wenige Hörerinnen und Hörer, die bei Twitter sofort den Gag gemacht haben. Dann wird die nächste Worum-Podcast-Folge wohl Winning Ugly 2 heißen.
Ey, ohne Witz, genau das habe ich auch gedacht. Ja. Ich meine, eigentlich können wir jetzt jede Woche die Folge so nennen. Ja. Ja, vielleicht heute Dealing Ugly.
Ja, ja, genau. Genau.
Aber sprechen wir nicht lange über das Spiel, oder? Das ist, verbuchen wir unter dreckiger Arbeitssieg.
Mit viel Platz Glück. 7,
0 gespielt. Ja, nehmen wir halt einfach so mit. Aber ich würde noch gerne bitte auf unsere Vorhersagen gucken.
Ich möchte aber noch einen Punkt anmerken, bitte, weil ich glaube, dass, ja, es tut mir total leid, aber es ist, glaube ich, in der Tat nicht unerheblich, wo wir gerade dabei sind, von wegen mentales Gerüst und junge Spieler und die Saison muss bestmöglich laufen. Ich glaube in der Tat, dass so ein Spiel total wichtig sein kann für den Kopf, dass du das Ding irgendwie, weil sie haben, wann haben sie das Tor gemacht? In der ersten, Mitte der ersten Halbzeit und haben dann zwar mit mehr Glück als Verstand, aber sie haben das Ding eben mit zu null über die Zeit gerettet dann am Ende. Mhm. Und ich glaube in der Tat, dass Spieler, gerade junge Spieler, sich an sowas hochziehen können, weil in der letzten Saison haben wir diese Spiele zuhauf verloren.
Richtig. Oder noch zumindest noch den Ausgleich gekriegt, ne?
Ja, genau.
Und das war dann ja auch, war das 93. das Tor für Bielefeld, das dann nicht gegeben wurde, Gott sei Dank.
Genau.
Ja, das war eigentlich so ein Klassiker, ne? Es war der typische Werder Bremen Dramaturgie.
Ja, und gegen Paderborn hast du das Spiel in der letzten Saison, hast du genau das Spiel verloren. 0-0 bis in die 92. und dann eine VAR-Entscheidung in der 93. 1-0 Paderborn.
Exakt. Ja. Genau, insofern, ich würde es auch, es war nicht schön, aber wir haben uns trotzdem gefreut. 6 Punkte sind 6 Punkte.
Ja.
Muss ich auch sagen, da gab es jetzt weniger zu meckern, als über ein Deadline-Day.
Aber nachdem, bevor ich dir so rüde in die Parade gefahren bin, du wolltest, glaube ich, wenn sich das richtig angedeutet hat, auf unsere Rubrik Rate die Aufstellung gehen, oder?
Ja, ich denke, das sollten wir am Ende nochmal machen. Ja,
auf jeden Fall.
Nachdem wir hier so großspurig Rubriken angekündigt haben und die dann nie so richtig auflösen. soll ich mal anfangen?
Ja, bitte.
Wir hatten gerade die Aufstellung das letzte Mal und auch so ein bisschen Taktikprognose uns dran gewagt. Ja. Ich hatte mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, eine Option wäre vielleicht Eras
ja,
für sein erstes Spiel, um dann mit einer Dreier- bzw. Fünferkette diese langen, hohen Bälle auf Klos gleich abzuräumen mit Eras im Kopfball, weil der groß ist, weil er ihn kennt aus der zweiten Liga.
Ja.
Und dann die Außenverteidiger nach vorne schieben, um pressen zu können und dann in der Rückwärtsbewegung mit dieser Dreierreihe zu spielen.
Ja.
Eras hat nicht gespielt.
War nicht mal im Kader.
War nicht mal im Kader, wobei ich sagen muss, der Kicker hatte in seiner Vorhersage sogar dann den Tag später sowas Ähnliches. Ja. Könnte ein Spiel für Eras sein.
Ja.
Deichstube war das, glaube ich, auch. Hat er auch gedacht, könnte ja sein. Gut, lag ich falsch, war wieder nicht im Kader.
Aber um mal das Gegenstück dazu zu sagen,
neuer Sechser.
Ja? Du hast gesagt, die Viererkette bleibt, während ich gesagt habe, Moisander kommt rein. Da hattest du recht. Also die Viererkette hat er genauso belassen.
Nee, aber ich hatte auch recht mit der Vorhersage, dass das in der ersten Halbzeit war, das eine Dreierkette.
Mhm.
Ne? Da war es eine Dreierkette und tatsächlich haben die Außenverteidiger wirklich genau, wie ich das dachte, nach vorne geschoben. Mhm. Und auch was Kofeld vorher in der PK gesagt hatte, hattest du ja erzählt, ne, da lässt sich nicht so pressen, weil die ganz anders spielen.
Mhm.
Stimmt auch nicht, weil in der ersten Halbzeit haben wir genauso gepresst.
Ja.
Ne? Und Bielefeld hat versucht, und auch häufig genug den Ball dadurch verloren, wirklich hinten uns rauszulocken und dann den hohen Ball auf Klos zu spielen, was nicht geklappt hat, weil wir gut gepresst haben und weil ein kluger Mann vorhergesagt hat, mach doch mit Dreierkette. Und da, wo ich Eras mir kurz hingewünscht hatte, hat Veljko die viele hohe Bälle abgeräumt. Ja. Lagen wir nicht so falsch, muss ich sagen.
Ja, und wen wir natürlich wieder überhaupt nicht auf dem Zettel hatten, war Herr Mbom, der wieder ein großartiges Spiel gemacht hat.
Geile Vorarbeit, oder?
Ja, mega. Aber da der zweite wirklich stärkste Mann auf dem Platz, der mir aufgefallen ist, Friedl, der diesen geilen langen Ball auf Mbom spielt, wo den Mbom traumhaft verarbeitet auf Leo. Aber Friedl fand ich gerade in der ersten Halbzeit auch bärenstark.
Friedl fand ich stark, wobei ich auch glaube, dass ihm in der ersten Halbzeit diese Dreierkette sehr entgegenkam.
Ja.
Ne, weil dadurch, dass hatte er nicht diese Orientierungs- und Spacing-Probleme, die ich da doch manchmal häufig noch gesehen habe, vor allem in der letzten Saison bei ihm. Leo fand ich stark.
Ja, erste Halbzeit fand ich ihn auch wirklich gut, ja.
Erste Halbzeit, ich glaube, man kann überhaupt nur von starken Spielern in der ersten Halbzeit sprechen.
Ja, stimmt.
Bis auf Pavlas, uns dann natürlich wieder den Arsch gerettet hat. Ey, weil, Mann. Gut. Ist so, hatten wir nötig. Insofern lagen wir nicht schlecht. Mit dem Doppelsturm, Lücke und Josh.
Ja, ich glaube, das ist erstmal, die haben sich erstmal festgespielt, oder?
Ja. Lagen wir auch richtig in der Vorhersage. Lücke war schwach.
Ja, fand ich auch.
Fand ich wirklich schwach. Also der hat keine Aktion gehabt, hat sich auch nicht richtig durchsetzen können. Also
ist mir allerdings mehrfach gut und stark im Defensivzweikampf aufgefallen. Also gerade bei Standards irre wichtig, was den Defensivkopfball angeht. Hat 3-4 Mal wirklich souverän im eigenen 16er Kopfballduelle gewonnen. Wenn man schon nach vorne nicht wirklich viel Positives über ihn sagen kann, dann doch wenigstens, dass er sich da reingehauen hat. Und ich glaube, ich bleibe auch dabei, was wir schon gesagt hatten, ne? Ich bleibe dabei, dass der für uns diese Saison noch extrem wichtig wird.
Ja, absolut. Aber nach vorne fand ich ihn schwach.
Ja, ich auch.
Was natürlich auch damit zu tun hat, dass Bielefeld einfach völlig in Ordnung, völlig gerechtfertigt, Mauertaktik hinten spielt, auch mit großen Innenverteidigern, wo er natürlich weniger Räume hat und so weiter, als das bei dieser Arbeitsverweigerung. Ich glaube, Schalke sah aus wie ein Warnstreik.
Ja.
Schalke übrigens, muss ich sagen, das ist, was haben sie jetzt? 1-15.
Ja, 1-15.
Tore und sind lustigerweise nicht mal die einzige Mannschaft mit 0 Punkten.
Ja, Mainz und Köln auch noch, ne?
Mainz und Köln auch, ja.
Und ja, du, die können gerne so weitermachen, dann hat unser junger Kader doch noch eine Chance.
Ich wollte gerade sagen. Nein, wie gesagt, das habe ich auch noch nicht so ganz, habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass vielleicht im Winter da doch nochmal nachgelegt wird.
Ja, eventuell kann wirklich jetzt der Spielplan uns ein bisschen Freund sein. Jetzt muss man irgendwie in Freiburg, ja, wobei, du hast jetzt auch echt schwere Aufgaben vor der Brust, ne? Hast jetzt, glaube ich, Freiburg zu Hause, dann in Frankfurt, kann das sein? Und dann zu Hause Hoffenheim? Weißt du das im Kopf?
Lass mich mal ganz kurz. Nee, aber nicht hundertprozentig, aber das kommt mir doch relativ richtig vor.
Ja,
wobei, Alter, mal ganz ehrlich, ne? Klar, in Freiburg, Frankfurt, Hoffenheim, das sind jetzt aber auch keine Mörder. Also das ist schon wirklich Bundesliga-Hausmannskost auch. Und da auf dem Level sollten wir uns auch bewegen. Und wenn wir jetzt nach Freiburg fahren und sagen, das ist ein Mördergegner, also tut mir leid.
Nee, ich sehe auch gerade, wir haben jetzt erstmal in Freiburg, da haben wir zu Hause Hoffenheim und dann in Frankfurt.
Ja, so war's.
Ja, gut.
Gut, aber im Moment ist, die Liga ist wild, ne? Also ja. Hertha fiedelt uns 4-1 weg, ja, verliert dann zu Hause gegen Frankfurt und gewinnt dann fast gegen Bayern.
Ja, genau.
Oder beziehungsweise holst zumindest fast einen Punkt, bis dann auf mysteriöse Weise mal wieder Bayern München in der Nachspielzeit einen Elfmeter bekommt. Das gab's noch nie, ne?
Ja, wirklich unfassbar.
Das gab es in der Bundesliga noch nie, du. Nee. Und der war wieder so eindeutig.
Die Liga steht Kopf.
Eindeutig. Ja, verrückt, du, die armen Bayern. Da haben sie auch mal Glück gehabt in der Nachspielzeit.
Und Hoffenheim fiedelt die Bayern 4-1 weg.
So ist es, ja. Und Hertha hat so viel Knatze, dass sie jetzt mal eben am Deadline-Day noch 3 Spieler holen.
Ja, und zwar richtige Hausnummern.
Richtige, also alles 3 Nationalspieler, glaube ich. Ja. Französischer U21 National. Ja. Also so viel dazu.
Ja, genau das.
Und diese Offensive, die hat auch die Bayern auseinandergespielt. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ne? So, ich rechtfertige mich immer noch für meine steile These nach dem ersten Spieltag. Ne? Aber da war ich dann doch ganz beruhigt. Ich glaube, da haben wir schon, das ist schon eine der stärkeren Teams.
Ja, Saison. Zeichnet sich ab, ja, stimmt.
Oh, Gil schießt doch Tore, ne?
So ein Scheiß, ne? Ja. Mein Freund, das war für mich in der Tat eine sehr, sehr hilfreiche Therapiesitzung. Ich möchte mich in aller Form bei dir bedanken, dass du mir Ventil warst.
Ja, wir rechnen das bei der Krankenkasse als Therapiesitzung ab.
Ja, genau.
Ich habe hier, was soll ich hier auf deine Diagnose schreiben? Gespaltene Persönlichkeit?
Nee, mach einfach GD37.3. Das darf ja die Öffentlichkeit nicht erfahren. Meine Kasse weiß dann Bescheid.
GD37, also Borderline streiche ich weg. Das war gestern Abend.
Genau. Schön. Auch die Tribünentourette.
Genau. Okay, die Twitter-Tourette.
Ja, genau,
Twitter-Tourette. Ja. Mein Lieber, ich...
Sollte erstmal gewesen sein. Wir gehen jetzt in die Länderspielpause als Siebter. Das ist ja jetzt erstmal in der Bestandsaufnahme schon besser, als wir es, glaube ich, gefühlt seit Beginn unseres kleinen Podcast-Projekts irgendwie haben sagen dürfen. Das nächste Spiel ist in Freiburg. Davor wird es auf jeden Fall kurz vorher nochmal eine Worum-Podcast-Folge geben, in der wir gemeinsam auf das Spiel gucken. Jetzt haben wir uns alle ein bisschen abgeregt, der Deadline-Day ist durch, jetzt brauchen wir noch 2 Tage, um uns zu schütteln, dann tanzen wir alle kollektiv im eigenen Wohnzimmer den André Wiedner und halten zusammen und bringen dann eben in Gottes Namen auch diese Saison noch gemeinsam durch die Erstklassigkeit mit einem, wie im vergangenen Jahr, positiven Ergebnis. Mein Freund, schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und kann im Brustton der Überzeugung sagen, ich liebe dich und trotz allem liebe ich Werder Bremen.
Oh,
so viel Pathos.
Kann ich mich nur anschließen. Ne? Und Länderspielpause, boah, langweilig.
Ja, was soll der Scheiß?
Bierhoff da immer, ey, wen interessiert das? Aber gut, das stehen wir auch durch. Die Werder-Profis kriegen auch 4 Tage frei. Ne? Ich glaube, Mittwoch ist noch gegen Pauli, Freundschaftskick, Platz 11.
Genau, richtig, genau.
Und dann kriegen auch die Profis 4 Tage Pause.
Mal gucken, was da passiert.
So ist es.
Mein Freund, ich wünsche dir eine schöne Restwoche und wir beiden gehen die Tage nochmal ein Bier trinken, oder?
Ja, gerne.
Sehr geil. Alles Gute, ihr Lieben.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.